Wäre nicht verkehrt, ja. Schönen guten Morgen. So, ist schön, mal wieder hier zu sein. Eigentlich hatten wir uns das so gedacht, ab diesem Jahr, dass wir öfter hier auch mal in den Gottesdienst kommen können. Allerdings hat sich das jetzt so ergeben, dass ich fast jeden Sonntag irgendwo Dienst habe, sodass das gar nicht so richtig klappt. Gestern habe ich mal überlegt, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Grünstadt, nicht nur im Gottesdienst, sondern hast auch das Wort weitergegeben. Und Markus, was meinst du, wann war das? Ist es über ein Jahr her, stimmt. Es war im Jahr 2008. Ja, die Zeit vergeht, ne? So ist das. Ja, ich habe herzliche Grüße für euch von den Geschwistern im Raum Darmstadt. Calvary Chapel Darmstadt ist ja zurzeit eigentlich eine Gemeinschaft, die aus zwei Bibelkreisen besteht. Und wir haben jetzt bei uns angefangen, einmal im Monat auch sonntags ein Gebetstreffen zu haben. Ansonsten treffen wir uns regelmäßig zum Bibelstudium. Und die Geschwister lassen euch alle herzlich grüßen. Es hat noch jemand vorgehabt, mit uns mitzukommen heute, aber da ist leider was dazwischen gekommen. Da wären nicht nur wir selbst gekommen, sondern auch noch Leute aus der Gemeinschaft. Herzliche Grüße also von Ihnen. Wir haben in unserem Bibelstudium in Darmstadt gerade vor kurzem die Offenbarung abgeschlossen. Und eigentlich das, was mich so begeistert hat daran, ist, als ich gemerkt habe, wie sehr alle mitgegangen sind und wie oft in bestimmten Kapiteln auch wirklich die Leute gesagt haben, Mensch, hier, das hat mir jetzt unglaublich viel gegeben. Und ich freue mich drauf, dass das kommt. Weißt du, es gibt ja viele Leute, die haben, wenn sie die Offenbarung lesen, sofort irgendwie so eine Blockade. Ein Buch mit 7 Siegeln. Stimmt, da kommen 7 Siegel drin vor. Aber das, was sie meinen, ist meistens, ich verstehe es nicht, ja. Es sind so viele Sachen drin, die ich nicht richtig verstehe und so weiter. Aber die Wahrheit ist, es ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, die Offenbarung. Und es sind wunderbare, herrliche Aussagen darin. Dinge, auf die wir zugehen. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein Erlebnis teilen, das Johannes beschreibt, als er die Offenbarung bekommt. Johannes ist ja auf der Insel Patmos interniert, abgetrennt praktisch von der Gemeinde durch den damaligen Kaiser Domitian. Und er betet für die Gemeinde, weil er weiß, die haben eine ganz schwere Zeit, die werden verfolgt. Und Jesus begegnet ihm und gibt ihm diese Offenbarung. Ja. Deswegen, Chuck Smith hat das mal so schön ausgedrückt, eigentlich in den meisten Bibeln steht das falsch. Da steht drin die Offenbarung des Johannes. Genau genommen ist es die Offenbarung Jesu Christi, die er Johannes gegeben hat für die Gemeinde. So sagt es auch eigentlich der Text ganz am Anfang. Und dann bekommt er von Jesus gesagt, schreib das auf, das was jetzt war, was du jetzt gerade erlebt hast, das was ist. Und das sind diese 7 Sendschreiben in Kapitel 2 und 3, die er an 7 Gemeinden schicken soll. Und wer sie aufmerksam liest, der merkt, Mensch, das ist nicht nur für diese 7 lokalen Gemeinden damals am Ende des ersten Jahrhunderts. Da ist viel mehr drin. Das ist über die Zeiten hinaus. Das betrifft auch uns heute. Und direkt danach, das war nicht das erste, aber ein ganz großes Highlight bei unserem Bibelstudium, direkt danach, Kapitel 4, bekommt Johannes eine Schau, die einzigartig ist. Er sagt, nach diesem öffnete sich eine Tür im Himmel und eine Stimme rief zu ihm, komm hier herauf. Er hat eigentlich, so denke ich, ist das ein Stück der Entrückung hier schon miterlebt, wenn Gemeinde dann im Himmel ist und alles sieht. Und er ist dort im Himmel in dieser Schau und er hört und sieht die Anbetung Gottes im Himmel. Was für ein Erlebnis. Kapitel 4. Kann ich nur jedem empfehlen, das aufmerksam für sich mehrmals wieder durchzulesen. Herrlich, Anbetung Gottes. Das können wir so ein kleines Stückchen hier schon erleben, im Lobpreis. Was das eigentlich bedeutet, in seiner Gegenwart zu sein und ihn anzubeten. Es ist leider so, dass wir meistens außer sonntags morgens wenig Zeit dazu haben. Ne? Wäre schön, wenn wir im Alltag auch mehr Zeit dazu hätten. Wäre nicht nur schön, wäre sehr gut für uns. Jemand hat mich mal gefragt, warum ist denn Lobpreis und Anbetung für euch so wichtig? Gibt es 2 Gründe, warum Lobpreis und Anbetung so wichtig ist. Der erste Grund ist, Anbetung ist das Programm des Himmels. Also wer in den Himmel kommt, der sollte ruhig schon wissen, das ist das, was im Himmel geschieht, Anbetung. Wir sind in seiner Gegenwart und in seiner Gegenwart kannst du eigentlich nichts anderes machen, als dich zu freuen und ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Anbetung ist das Programm des Himmels. Und wenn du in deinem Alltag heute mehr von Gott haben willst und auch vielleicht Probleme besser unter die Füße kriegen willst, ich gebe dir den guten Tipp, ihn anbeten, ihn preisen, ist der erste gute Schritt dafür. Ja? Komm in seine Gegenwart und Situationen, wirst feststellen, sehen plötzlich auch ganz anders aus. Und du wirst gestärkt, du bekommst neue Kraft in seiner Gegenwart. Du betest ihn an und er segnet dich, nicht als Dankeschön dafür, sondern das gehört einfach zusammen. Es ist Ausdruck deines Herzens, dass du ihn anbetest, dass du ihn preist und du bist in seiner Gegenwart und in seiner Gegenwart ist einfach Segen. Und er gibt dir das, was wirklich wichtig ist für dich. Höre auf ihn, höre auf sein Reden, wenn du sein Wort dann liest. Kommt vor ihn, gibt ihm die Ehre, die ihm gebührt und hört auf ihn. Und der zweite Grund, ich sagte, es sind zwei Gründe, der zweite Grund ist, Anbetung ist die Absicht der Schöpfung. Das ist der eigentliche Grund, warum Gott alle Dinge geschaffen hat. Es war sein Wille. Es entstand alles, weil er es so wollte. Zu seiner Ehre. Und das ist auch genau das, was Johannes dort sieht. Und das ist der Text, den ich euch heute Morgen lesen möchte. Wer mitlesen will, Offenbarung Kapitel 4, die Verse 9 bis 11 lese ich euch. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir sind da, um Gott die Ehre zu geben. Ja, das in unserer Welt heute sieht es ganz anders aus. Ne? Wie viele Menschen leben einfach nur für sich, die große Mehrzahl. Die wenigsten haben Beziehung zu ihm. Aber es ist interessant, wenn du dir die Geschichte anschaust, und zwar nicht nur die politische Geschichte, das, was du im Geschichtsunterricht in der Schule gelernt hast, sondern überhaupt die Geschichte der Menschheit, auch ihre Gedanken, die sie hatten, die verschiedenen Philosophien und so weiter. Man stellt fest, diese große Frage, und es ist eine große Frage, die kommt in irgendeiner Form überall immer wieder. Warum bin ich? Warum bin ich überhaupt da? Das ist die große, oder das ist eine der entscheidenden Grundfragen aller Philosophen gewesen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Warum bin ich eigentlich? Johannes gibt hier die Antwort. Zu seiner Ehre hat er alles geschaffen. Deswegen sind wir da, um ihn zu ehren. Viele haben gemeint, die Antwort kann man auf irgendeine Weise so beantworten, indem wir uns selbst einsetzen für was Gutes. Ja? Da kann man ein bisschen auch die Forderung Gottes umgehen, ne? Dass man ja sein Leben ganz bewusst auf ihn ausrichten sollte. Kann man überhaupt die Frage nach Gott umgehen? Und das machen sehr viele. Ne? Und dann gibt es viele, die engagieren sich sozial, humanitär, politisch. Aber das ist letztendlich nicht die Antwort. Ne? Doch kommt es immer wieder in diese Form, dass die verschiedenen psychologischen Ansätze, die Menschen wählen, letztendlich sieht man, es ist irgendwo ein Stück auch die Verdrängung der Frage, ist da einer über mir? Einer, der mein Leben eigentlich bestimmen sollte? Diese Frage, die Johannes hier beantwortet, die wird gerne verdrängt von den Menschen. Man weicht diese Auseinandersetzung mit dieser Sinnfrage letztlich aus. Es geht so weit bis zu einigen Philosophen, die sagen, es gibt gar keinen Sinn im Leben. Die verleugnen dann einfach, dass es einen Sinn gibt. Und der Philosoph Kierkegaard hat das mal so schön ausgedrückt, der hat gesagt, wenn man das macht, endet das am Ende in der Verzweiflung. Und das stimmt. Schau dir manche der Philosophen an, die einen Haufen Zeug geschrieben haben, wo heute noch viele Leute irgendwie beeinflusst von sind, die haben am Ende ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt, weil sie verzweifelt waren, weil sie keine Antwort wirklich gefunden haben. Sie sind nur aufgetreten, als wüssten sie es genau und alle anderen wären blöd. aber am Ende ihr Leben ist in Verzweiflung zu Ende gegangen. Depression, die am Ende wirklich zu chronischer und akuter Lebensunfähigkeit führt. Und bei manchen wirklich zum Suizid am Ende. Der Mensch ist so, wenn er nicht wirklich erkennt, warum er da ist und dem nachstrebt, das haben möchte in seinem Leben, dann ist am Ende ganz viel Problematisches da, Verzweiflung, Depression. Finden wir in der Bibel. Ihr kennt alle das Buch Hiob, denke ich, ne? Hiob, eins der ältesten Bücher, die wir überhaupt in der Bibel haben. Hiob schreibt im 3. Kapitel, nachdem er diese Katastrophe geschehen ist in seinem Leben, O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Und nur ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, sagt er da, als sie aus dem Leib meiner Mutter kam. Und im 14. Kapitel, da sagt er, wie vergänglich ist doch der Mensch, wie kurz sind seine Jahre und wie mühsam ist sein Leben. Klingt das nicht irgendwie depressiv? Es ist depressiv, ja. Aber nicht nur Hiob. Psalmen, ist gleich das nächste Buch, das war Psalmen. Auch da findest du das. Psalm 39, Vers 5. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Gut, der Psalmist, der ist auf die richtige Spur gekommen, aber hier drückt er das so aus, was vielen Menschen einfach in Gedanken rumgeht. Oder Psalm 89, der Vers 48. Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Und auch der König Salomo, von dem wir so viel Pracht und Herrlichkeit lesen in der Bibel, auch er hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Und er hat etwas geschrieben, also wenn das nicht irgendwie ein Ausdruck von, es hat alles keinen Wert oder so ist, von Verzweiflung, dann weiß ich es nicht. Prediger Kapitel 2, Vers 17. Da hasste ich das Leben, sagt Salomo. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also nicht nur die Philosophen in unserer Welt, ja, mit ihren teilweise wirklich verrückten Ideen, sogar in der Bibel findest du das. Der Mensch ist so. Wenn da etwas gestört ist an dieser eigentlichen Beziehung, die er haben sollte, dann drückt sich das so aus. Und sogar der Prophet Jeremia, er hat eine Passage gehabt, einfach in seinem Leben, einen Abschnitt, wo er wirklich niedergedrückt war. Und da drückt er das aus, Jeremia 20, Vers 14, da heißt es, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem mich meine Mutter zur Welt gebracht hat, der sei nicht gesegnet. Also auch in der Bibel finden wir das. Bei allen ist es die Aussage, die aus dem menschlichen Nachdenken über diese Frage entsteht, wenn in dieser Verbindung zu Gott etwas gestört ist. Hiob kommt später zur Erkenntnis und macht deutlich, ich hatte dich bisher nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und siehe da, was er dann sagt, das klingt überhaupt nicht mehr depressiv. Die Situation hat sich erstmal noch gar nicht geändert, in der er gelebt hat. Er war immer noch krank, hat immer noch alles verloren gehabt. Aber seine ganze Einstellung hat sich geändert, weil er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich dich kennengelernt, Gott. Jetzt weiß ich, wie du wirklich bist. Auch in den Psalmen finden wir ebenfalls diese Umkehr zu Gott und diese Einsicht. Und auch bei Jeremia kommt diese Veränderung der Situation und seines Denkens. Aber wenn keine Umkehr da ist im Leben eines Menschen, keine Einsicht erfolgt, dann bleibt das alles eben am Ende doch nur bei Verzweiflung. Da wird verneint, ja, da ist gar nichts. Nee, man redet sich ein, dass es keinen Sinn gibt. Redet sich ein, dass das ganze Leben eh nur Zufall ist. Ne? Ist alles aus Zufall entstanden. Das ist so die Vorstellung, die viele Leute haben. Es ist letztendlich die Flucht vor dieser Sinnfrage. Flucht in Form von Verneinung. Wird heute gerne als wissenschaftlich überall gelehrt. Ne? Kennt das ja. Ne? Gerade wir Deutschen, es gibt noch ein paar andere Völker, aber wir Deutschen, wir haben leider so eine Art, da braucht nur einer kommen mit dem Doktortitel und dann denken wir gleich, oh ja, der muss Bescheid wissen. War Anfang letzter Woche beim Arzt wegen der Untersuchung. Mein Hausarzt hat gesagt, ein Wert, der ist nicht mehr in Ordnung, alles andere ist okay, aber das sollte mal ein Fachmann gucken. Da habe ich einen Termin gemacht, war da und dann saß ich im Wartezimmer und dann waren andere Patienten, die behandelt waren, da kam der Doktor nochmal, hat ihnen was gesagt, die haben richtig stramm gestanden. Ja, Herr Doktor, mache ich, Herr Doktor, mache ich, Herr Doktor, mache ich. Ja, so dachte, meine Güte. Extrem. Dann war ich in Behandlung bei dem und dachte, was für eine Witzfigur dieser Mensch eigentlich ist. Ne, der hat wenig Ahnung von seinem Job. Ne? Kannst du hinkommen, kannst sagen, Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Oh, wir sollten unbedingt mal eine Darmspiegelung machen. Herr Doktor, wenn ich den Arm da bewege, tut es hinten im Rücken. Oh, unbedingt eine Darmspiegelung, das wäre jetzt mal dran, dass wir das machen. Es gibt Fachidioten, entschuldigt, wenn ich den Begriff mal hier gebrauche, das ist einfach so. Aber wir haben immer die Neigung, da braucht nur einer einen weißen Kittel anzuhaben. Ja, Herr Doktor, ja, mache ich. Ne? Oder irgendein Professor sagt, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ja, also ist ein Professor, der muss es wissen. Ne? Und wir wissen, wie viel Unsinn auch Professoren von sich geben können. Ne, das ist es nicht. Ja, und wird, als wissenschaftlich wird das gelehrt. Dass alles nur aus Zufall gekommen ist. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Also, wenn es keinen Sinn gibt, dann mach dich doch nicht verrückt. Brauchst dich doch nicht verrückt machen mit dieser Frage nach dem Woher und nach dem Wohin. Ich weiß nicht, wer noch den Namen Margarete Mitscherlich kennt. Das war eine bekannte Frau so in den 60er Jahren, auch Philosophin. Die hat von sich, die hat mal die Aussage geprägt: Das Leben hat keinen Sinn. Es ist einfach nur so da. Ich weiß noch, wie ich das hörte, dachte ich, wie arm. Oder genauer, wie armselig. Wie armselig. Das ist erschreckend, gerade beim Kirchentag in Dresden zurzeit. Da gibt es auch ein paar Beiträge, die werden natürlich im Fernsehen nicht gezeigt, aber man kann sie dann auch nachlesen im Internet mal, wo Leute etwas von sich gegeben haben, wo du denkst, eigentlich, wenn sie ehrlich wären, sollten sie doch das mit der Theologie in ihrem Leben lassen. Sie sollten ganz ehrlich sein und sagen, sie sind Heiden. Ne? Weil sie eh keine Beziehung haben, weil sie eh nicht glauben. Da kommen auch haufenweise solche blöde Ideen dann raus, ne? Die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Aber nicht nur so, dass Menschen Sachen äußern, an die sie selbst glauben wollen, weil sie die Frage umgehen wollen, sondern dass sie das propagieren. Und das kann ganz schreckliche Auswirkungen haben. Es ist nicht nur Armut, weil kein Sinn in ihrem Leben da ist, sondern diese Verneinung der Sinnfrage kann wirklich zu furchtbaren Ergebnissen führen. Wenn sie das propagieren und das ausbreiten, dann entsteht das Gefühl, ja, wenn das alles keinen Wert hat, dann kann ich ja machen, was ich will. Die Geschichte der Menschheit ist voll davon, dass solche verrückten Ideen dazu geführt haben, dass andere meinten, andere sind wertlos. In unserem Land, gerade 60, 70 Jahre her, diese Zeit, als einer meinte, alles einordnen zu können und die Wertlosen ausradieren zu können, der Hitler. Und die Leute, die die Atombombe ausprobiert haben, über Japan damals, die wussten ganz genau, wie viele Unschuldige da umkommen. Ja, aber wenn sie eh keinen großen Wert haben, macht's ja nichts. So diese Haltung ist erschütternd, ist erschütternd. Morde, immer mehr. Merkt ihr das in unseren Nachrichten, wie viel das eigentlich zunimmt weltweit, dieses ganze Chaos? Das Ergebnis davon, dass man sagt, ist doch egal, oder? Es sind eh zu viele Menschen auf der Welt, können gar nicht mehr alle ernähren irgendwann. Ne? Erschütternd. Da, wo Gott nicht geachtet wird, wird auch der Mensch nicht geachtet. Da, wo kein Sinn im Leben ist, hat auch alles andere keinen Sinn. Das ist erschreckend, dass das heute immer weitergeht, immer schlimmer wird. Letztendlich ist es der Versuch der Leute, an der Sinnfrage vorbeizugehen. Keine Antwort zu geben auf die Frage Gottes, willst du mir folgen? Daran vorbeizugehen. Aber es bleibt letztendlich auch nur ein Versuch. Denn etwas habe ich gehört von Leuten, die das lange propagiert haben und am Ende ihres Lebens dann doch noch die Kurve gekriegt haben, ich drück's mal so aus, ja, und zu Gott hingefunden haben, die gesagt haben, die Frage hat immer wieder gebohrt. Ich habe die Frage versucht, totzuschlagen, aber sie kam immer wieder hoch. Ja. Ich habe eine Hornhaut auf mein Gewissen gelegt, die Frage ist immer wieder da reingekommen. Ja. Das ist es, es kommt immer wieder. Wer sich entschieden hat, den Sinn zu leugnen, der muss das immer wieder tun. Immer wieder bohrt es dann mal bei ihm. Auch bei denen, die sagen, ach was, da ist nichts, ist überhaupt kein Problem damit. Da haben einige am Ende zugegeben, doch, das hatte ich, das Problem. Immer wieder kam das. Da ist eine Leere im Menschen ohne Gott, die diese Unruhe bringt. Und diese Leere, die kann mit nichts anderem gefüllt werden, als durch die Erkenntnis und das Bejahen, dass es doch einen Grund für unsere Existenz gibt. Und dass wir hinfinden zu Gott. Der Kirchenvater Augustinus, der hat das mal so geschrieben, hat gesagt, meine Seele ist unruhig, oder mein Herz ist unruhig in mir, bis es Ruhe gefunden hat in dir, oh Gott. Und das ist es. Darum sind wir hier, sagt Johannes hier. Das ist das, was er mitbekommen hat, in dieser Schau vom Himmel, von dieser Anbetung. Darum sind wir hier, zu seiner Ehre. Jeremia, von dem ich vorhin gelesen habe, wo er so sehr depressiv geklungen hat, der sagt an einer anderen Stelle klar und deutlich, was Gott ihm gezeigt hat. Gott hat ihm gesagt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Gleich im ersten Kapitel finden wir das. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ähnliches steht auch bei anderen, bei Jesaja zum Beispiel. Ja. Wo Gott deutlich macht, ich habe alles geplant. Ich bin der Planer hinter allem. Und ich führe das zu etwas Gutem hinaus. Vertrau mir. Paulus, als er noch der Saulus war, auf dem Weg nach Damaskus, da hat er diesen Augenblick gehabt, wo er Jesus kennengelernt hat. Wirklich kennengelernt hat. Ja, und dann, ihr kennt ja die Geschichte, Apostelgeschichte 9, ist er dann in Damaskus und sieht nichts. Und Gott beauftragt den Ananias hinzugehen zu ihm, mit ihm zu beten. Geschichte muss man auch aufmerksam immer wieder durchlesen. Ich kann mir vorstellen, der arme Ananias, dass der bestimmt auch gedacht hat, Herr, das ist aber bestimmt nicht der, der die Gemeinde verfolgt, dieser Saul, das ist ein anderer, oder? Und Gott sagt dem Ananias klar und deutlich, dieser soll mir ein auserwähltes Werkzeug sein, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und die Söhne Israels. Gott hat alles in seiner Hand. Alles macht Sinn durch ihn. Er ist es, um den es geht. Er ist das Zentrum. Alles ist zu seiner Ehre und seinem Willen entsprechend entstanden. Paulus schreibt es selbst dann später an die Gemeinde in Ephesus. Ganz bekannte Stelle, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist das, was Gott tut. Er ist es, der alles zu seiner Ehre und seinem Willen entsprechend getan hat. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Was für eine Schau, die Johannes da hatte. Herrlich. Kann man vorstellen, als die Offenbarung dann zum Ende kam, im letzten Kapitel beschreibt er ja dann die letzten Dinge, die ihm noch gesagt wurden, dass der vielleicht gedacht hat, ich will gar nicht zurück, ich möchte gerne im Himmel bleiben, jetzt schon. Er musste noch mal ein paar Jahre, ich weiß nicht wie lange, man weiß nicht bis heute genau, in welchem Jahr das entstanden ist. Viele sagen so etwa um das Jahr 98 und dass Johannes wahrscheinlich so ums Jahr 100, 101 wohl gestorben ist dann. Also er hatte noch ein bisschen was zu tun. Aber wenn du mal wirklich das erlebt hast, diese Gegenwart Gottes, du fühlst dich einfach wohl da und du willst das immer wieder haben. Johannes erhält diesen Einblick in diesen Zustand des Himmels und er beschreibt es in dieser wunderbaren Weise, dass er hört, es gesungen und gelobt wird, du hast alle Dinge erschaffen, Herr, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und das ist die einzige Antwort auf alles Fragen nach dem Sinn des Lebens. Wir existieren, weil Gott es so wollte. Wir existieren, weil Gott es so wollte. Und wir sind zu seiner Ehre geschaffen, zu seinem Lobpreis. Und wenn dem so ist, dann kann das menschliche Leben eigentlich auch nie zufriedenstellend erfüllt sein, wenn wir nicht dementsprechend leben. Wenn das nicht wirklich unser Herzensanliegen ist. Ja, jetzt kann natürlich viele einwenden, ja gut, die Menschen leben aber halt in erster Linie zur eigenen Ehre und entsprechend ihrem eigenen Willen. Ja, wir haben genaue Wünsche und genaue Vorstellungen, was alles zu einem erfüllten Leben dazugehören soll, und genau darum kümmern sie sich, genau das tun sie. Ja, das ändert aber nichts daran, dass ihre eigentliche Bestimmung ist, Gott kennenzulernen, ihn zu ehren, mit ihm zu leben, zu erkennen, sie sind da, weil er das so wollte, weil er sie liebt. Jeder hat einen freien Willen und kann sich deswegen auch gegen seine eigentliche Bestimmung entscheiden. Das ist so. Aber sind die, die sich dagegen entscheiden, wirklich mit ihrem Leben zufrieden, auch wenn sie es behaupten? Oder bleibt doch immer eine gewisse Unzufriedenheit, eine ungestillte Sehnsucht? Die, die beides erlebt haben, die lange darin gelebt haben und am Ende doch zu Jesus gefunden haben, die haben jedenfalls alle bezeugt, ja, genau so war's. Ich habe mir eingeredet, dass ich das nicht brauche. Aber ich habe gemerkt, das ist das Leben. Warum habe ich nur so spät erst darauf reagiert? Ja, das ist das, was du meistens dann von ihnen hörst. Das, was wir so haben, wonach die Menschen immer streben, das erfüllt uns nicht. Geld, wir brauchen Geld. Geld brauchst du zum Leben. Und wenn du viel Geld hast, kannst du viel tun und so weiter. Ne? Wann hat man genug? Rockefeller, nachdem das Rockefeller Center benannt ist in New York, ne? Dieser Multimillionäre, Multimilliardär war er, glaube ich, sogar, der ist mal gefragt worden, wann hat man genug Geld? Und er sagte als Antwort, noch ein kleines bisschen mehr. Das war die Antwort. Ne? Und zwar immer noch ein kleines bisschen mehr. Es reicht nie. Immer noch ein kleines bisschen mehr. Das ist nicht das Zentrale, das erfüllt nicht. Das macht diese Lehre nicht zu. König Salomo, da habe ich eben schon erwähnt, ne? König Salomo ist der Rekordhalter, was Frauen betrifft. Ne? Kennt diese interessante Geschichte. In der Sonntagsschule haben die Kinder gelernt vom König Salomo und dann wurden sie irgendwann gefragt, war keine Prüfung, aber wurden gefragt, was war bei Salomo besonders? Ne? Und ein Kind hat sich gemeldet, hat gesagt, der hatte 700 Frauen und 300 Putzfrauen. Ja, der Text sagt 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Gut, aber irgendwie ist das bei dem Kind halt so hängen geblieben. Ne? Ja. Ja, obwohl er so viele Frauen hatte, lest mal die Sprüche und Prediger aufmerksam durch. Gerade was das betrifft. Wie viel Zynismus und Bitterkeit klingt da aus den Worten raus. Das hat ihn nicht erfüllt. Das hat ihn nicht erfüllt. Jesus sagte der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4, wer von diesem Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Antwort, Erfüllung, die finden wir in ihm. Denn er hat alles geschaffen zu seiner Ehre, weil er es so wollte. Und weil er uns liebt, möchte er Gemeinschaft mit uns haben, dass wir darin leben und seine Gegenwart und seine Liebe auch täglich erfahren. Wie ist es bei dir, wenn du auf die letzte Woche zurückblickst, was da so war? Stell mir diese Frage auch öfter, wenn ich so zurückblicke. Wie viel Zeit habe ich wirklich verbracht in seiner Gegenwart, zu seiner Ehre, zu seiner Freude? Und wie viel Zeit auf der anderen Seite der Waage habe ich damit verbraucht, dass ich da etwas für mich selbst hatte? Zu meiner Freude, zu meiner Ehre. Ne? Und ich kann euch bekennen, da gibt es immer noch sehr viel dazu zu lernen. Ne? Was wirklich gut und wichtig ist für mein Leben. Der Grund für die Erschaffung aller Dinge ist Gottes Wille. Es entstand alles, weil er es so wollte, zu seiner Ehre. Du bist da, weil er dich liebt. Deswegen bist du da. Und in dem Maß, wie wir das begreifen und in der Anbetung vor ihn kommen, in dem Maß können wir auch seine Gegenwart in unserem Leben immer stärker erfahren. Und das ist gut für uns, jeden Tag. Dann werden wir erleben, dass wir Probleme besser unter die Füße kriegen. Dann werden wir erleben, dass Situationen, die vielleicht ausweglos erschienen, dass die plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen werden. Denk an Hiob, da hat sich noch nichts geändert gehabt bei ihm, als er zu dem Punkt kam, wo er sagte, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Die Katastrophe war, die ist nicht ausgelöscht gewesen. Ja? Alles war weiterhin weg. Da hat sich noch nichts geändert gehabt. Was sich geändert hat, war diese Begegnung. Dass er Begegnung wirklich mit dem lebendigen Gott hatte. Und dass er das alles aus seiner Warte gesehen hat. Und dass er vertraut hat. Und Gott hat in seinem Leben so viel dann auch wieder geändert. Das brauchen wir. Wir brauchen seine Gegenwart. Anbetung. Im Griechischen steht da das Wort proskyneo. Fachfrau für Griechisch, weil es die Muttersprache ist. Das ist aus zwei Worten eigentlich zusammengesetzt, zwei Begriffen. Ne? Das hat was mit Hinwenden zu tun. Und das andere hat was mit einer Herzlichkeit zu tun. Ne? Eigentlich liegt nicht auch Küssen sogar ein bisschen da drin? Ja, ne? Hinwenden und Küssen. Proskyneo. Und in Deutsch heißt das Anbetung. Ja? Hinwenden und küssen. Das ist die eigentliche Bedeutung von Anbetung. Ich wende mich zu ihm hin, der mich liebt, und drücke meine Liebe auch ihm gegenüber aus. Erlebe seine Gegenwart. Und Anbetung ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas Frisches. Das ist wunderbar. Ich liebe das, hier zu sein im Lobpreis, im Gottesdienst bei euch. Das ist herrlich. Anbetung und Lobpreis, das ist keine traditionelle Handlung, kein liturgischer Teil, der halt im Gottesdienst dazugehört, sondern das ist wirklich Herzenssache. Wende dich zu ihm hin und küsse ihn, liebe ihn, sag ihm, was er dir bedeutet und ehre ihn. Alles ist geschaffen und du bist da, weil er es so wollte, weil er dich liebt. Dann kommt vor ihn und gebt ihm die Ehre und nehmt euch die Zeit, hört auf ihn, wenn er zu euch redet durch sein Wort, antwortet darauf und vertraut seiner wunderbaren Liebe. Macht das so in der kommenden Woche. Amen. Ich will es jedenfalls auch so machen. Der Herr segne euch.
Gott ist heilig, ja, er ist heilig, unser Gott ist heilig. Unser Gott ist heilig, ja, er ist heilig, unser Gott ist heilig. Unser Gott ist heilig, ja, er ist heilig, unser Gott ist heilig. Mächtigen Arm, rühr uns an mit deiner Hand. Send aus das himmlische Heer, bring Erneuerung ins Land. Unser Gott ist gnädig, ja, er ist gnädig, unser Gott ist gnädig. Unser Gott ist gnädig. Ja, er ist gnädig, unser Gott ist gnädig. Richt auf das Recht unter uns, was du willst, das soll geschehen. Brich auf die feindliche Front, lass uns dein Reich kommen sehen. Unser Gott ist mächtig. Ja, er ist mächtig, unser Gott ist mächtig. Unser Gott ist mächtig, ja, er ist mächtig, unser Gott ist mächtig. Macht wird sich beugen vor dir. das verkünden wir im Land. Jeder Mensch wird bekennen den Herrn. Würdig, würdig ist das Lamm. Unser Gott ist würdig, ja, er ist würdig. Unser Gott ist würdig. Unser Gott ist würdig, ja, er ist würdig. Unser Gott ist würdig. Unser Gott ist würdig, ja, er ist würdig. Unser Gott ist würdig. Unser Gott ist würdig, ja, er ist würdig. Unser Gott ist würdig.
Amen. Schönen Sonntag noch, Gottes Segen für euch. Und bleibt jetzt hier zum gemeinsamen Mittagessen. Einen Stock tiefer, bitte zum Essen kommen.